Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist Jean-Claude
Peer.
Jean-Claude Peer oder auch Peer Van Damme.
Ja, oder heute Chung Peer, Chung Peer, Chung Peer.
Auch sehr schön, auch sehr schön. Ja, ihr merkt, wir sind voll im Jean-Claude-Fieber heute. Es geht um das Review zu einem unserer Lieblinge, Per. Wir hatten ihn in der Top 5 Eastern- bzw. Martial-Arts-Filme. Wir haben uns ja nochmal aufgeschlaut, dass das nicht irgendwie das Gleiche ist. Hatten wir es ja drin, Bloodsport. Und ja, haben wir gedacht, den reviewen wir doch direkt mal, ne?
Ja, du hast dich genötigt gefühlt, irgendwie nach dem Mann mit der Todeskralle Bloodsport zu machen.
Ja, ich finde, das ist eine schöne Idee.
Ne? Ja, alles in Ordnung.
Nee, aber keine Sorge, wer jetzt gelangweilt ist von Eastern. Wir werden, das versprechen wir euch, nach einer Bloodsport-Review und ich würde versuchen, dich zu überzeugen, eine Top 5 Jean-Claude Van Damme noch zu machen.
Ja, dann bin ich dafür, als nächstes machen wir dann Jackie Chan.
Dann wegzukommen von Martial-Arts-Filmen. Dann ach, vielleicht Mist. Mal so ein bisschen was Handfestes, Pair, vielleicht mal ein bisschen ein Action-Movie.
Ja. Ein Action-Movie.
So viel können wir sagen, es wird wohl ein Action-Movie. Ja. Vielleicht ein bisschen Sci-Fi dabei, vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, wer der Hauptdarsteller sein könnte und was es denn für ein Film wird.
Da, 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 da.
Ja.
Aber kommen wir zu Bloodsport.
Ich komme wieder. Ja, genau. Bloodsport. Keine Ahnung, welcher Film es danach wird. Bloodsport, Peer. Wie immer, an der Stelle handeln wir es kurz ab. Wenn ihr dieses Format geil findet, bevor wir zu Bloodsport kommen, gebt uns die Glocke bei YouTube. Hat den Vorteil, dass ihr da nicht nur Informationen bekommt, wenn dieser Podcast dort hochgeladen wird, sondern der Peer haut da immer wieder Unboxings raus. Ja,
ich Peer. Box dich auch.
Hey, erzähl mal, was waren so die letzten Unboxings, die man erleben konnte auf dem YouTube-Channel?
Das Finale von der Fluch des Galerie des Grauens war jetzt so eines der letzten. Und ach, ich habe das jetzt gar nicht mehr so im Kopf, bin ich ganz ehrlich.
Ich kriege es auch jeden Tag aufs Handy gepusht. Ich habe ja auch die Glocke aktiviert, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr an alle erinnern. Kann aber sagen, es lohnt sich auf jeden Fall immer mal wieder reinzugucken.
Ja, das Problem ist dadurch, dass ich schon so 2-3 Wochen weiter mitunter bin. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, was vielleicht noch gar nicht raus ist und dann doch nochmal verschoben wird.
Ja, dann hat man es nicht mehr so im Kopf, das verstehe ich, ne? Aber es lohnt sich auf jeden Fall, Per. Kannst du uns mal ganz kurz erzählen, woran machst du fest, was du da gerade dann eben unboxst? Sind das immer die neuesten Dinge aus dem Regal oder wie gehst du da vor?
Das sind zum Teil die neuesten Dinge aus dem Regal und dann tatsächlich auch die Filme, auf die ich gerade Bock hatte zu schauen. Das jo. Ist das, was angeboxt wird beziehungsweise nochmal vorgestellt wird und wo ich dann mitunter sage, ach, da könnte ich auch nochmal meine 2 Cent zu sagen.
Also was mir so haften geblieben ist in den letzten 1-2 Wochen war einmal Violent Night, den hast du unboxed auf jeden Fall, das Ding aus
ja,
der anderen Welt.
Ja, ein Film, der mir richtig gefallen hat, Violent Night. Ich verstehe immer noch nicht, warum der im Februar rauskommt und nicht erst im Dezember, aber meistens muss man nicht verstehen. Und das Ding aus anderen Welt, ja genau, geiler Film.
Ja, das sind so die Dinger, die jetzt irgendwie bei mir so hängen geblieben sind und ja, lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken oder aber ihr folgt uns sehr, sehr gerne natürlich bei Twitter oder Instagram. Das ist das, was wir so aktiv bespielen. Wann hast du das erste Mal Bloodsport gesehen, Per?
Der Film ist von 1988 beziehungsweise erschienen. Ich glaube, ich habe ihn 1988 gesehen.
Warst du da etwa alt genug für diesen brutalen Martial-Arts-Film, Zwinker, Zwinker?
Nun ja, ich war zwar im Kino drin, aber ich glaube, die haben vergessen, auf meinen Ausweis zu gucken.
Ja, könnte passiert sein, ne? Ja. Der war ja nicht so ganz, ich glaube, der war ab 18, ne?
Schon ja. Damals. Ja, ja, und ich ja. War 16.
Ja. Ja.
Und ohne Flachs, damals mit einem meiner besten Schulkollegen sind wir da im Kino gewesen, obwohl wir gar nicht wussten, was uns erwartet. ich weiß so, wir wollten irgendeinen anderen Film gucken, der lief da nicht mehr und ja, wir sind irgendwie bei Bloodsport gelandet. Keine Ahnung warum, weil der Typ sagte uns nicht wirklich was.
Na gut, das war 1988, ne? Da sagte noch niemand dieser Typ etwas.
Ja, obwohl ich Karate-Tiger kannte, aber das war damals halt bei Jean-Claude noch dieses etwas längere, nach hinten fettig gegelte Haar und sah optisch halt doch relativ anders aus. Und Karate-Tiger 3 kam, glaube ich, dann auch später erst raus.
Ja, ja, also im Prinzip hat er tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich viel vorher gemacht, ne, sondern nur eben dieses, ja, bei uns heißt der Karate-Tiger, ja, der, den gab es vorher, wo diesen bösen Russen gespielt hat, No Surrender. Ja, No Surrender, ja. Das war eigentlich der Film, wo man den schon mal hat gesehen, ansonsten gibt's da nicht so ganz viel, ja, er war ein Soldat in Missing in Action, aber da muss man wirklich ganz genau hingucken, um ihn da zu entdecken. Ansonsten, ja.
Viel, viel lustiger finde ich in seiner Karriere, was er eigentlich hätte sein sollen. Er sollte ja ursprünglich der Predator mal sein.
Oh, gar nicht so schlecht. Per, ich bin ja jetzt das ein oder andere Jahr jünger, also ich war in dem Jahr 11, als der rauskam. Ich kann also mit einem Kinoerlebnis nicht wuchten. Erzähl dir doch mal, als du im Kino warst, wie hat er dir gefallen, da direkt beim ersten Mal gucken?
Wir waren alle geflasht. Also, der Kollege war geflasht, ich war geflasht, die Leute, die in dem Kino drin waren, waren geflasht, weil ich gehe mal davon aus, nicht jeder wusste, was ihn da erwartet. Der Film war eigentlich eine Bombe, weil in der Art, wie dieser Film war, hast du vorher noch nichts gesehen. Weil, ja, die Idee der Handlung mit irgendwie einem Turnier ist nicht neu. Aber was neu war, war die schnelle Schnittart, dass du nicht jeden Kampf, wer weiß wie, zelebriert kriegst. Und das andere, ja, die Härte. Die Härte war wirklich die Härte, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Härte war die Härte.
Und nicht umsonst ist der Film, als der kurz danach auch auf VHS erschienen war, ja, einer der Filme, die auf dem Pausenhof relativ häufig rumgereicht wurden.
Ja, da hast du ja eine schöne Überleitung gefunden, wie ich den Film kennengelernt habe. Pausenhof rumgereicht, das ist eigentlich die Zusammenfassung. Das war, und ich würde sagen, ich war auch noch nicht in der Lage, die FSK 18 einzuhalten, halt so ein heiß gehandeltes Tape beim Tape-Traden. So Bloodsport, ey, gibt's voll ins Gesicht getreten. Ne? So die Klassiker der Schulhof-Geschichten. War aber kein Schulhof-Mythos, also da ist jetzt nicht Gott weiß was erzählt worden. Und der Film hat es da nicht gehalten. Nee, nee, das war schon so. Also wir haben richtig Rudelgucken gemacht, 7 Jungs. Ich kann mich genau erinnern, das war sogar bei mir. Meine Mutter war arbeiten. Wir hatten einen Videorekorder und ich hatte einen Schulkollegen mit dieser Videokassette. Halt auch ein Rip, ne? Kein Original. Und dann haben wir zu Sip Bloodsport geguckt. Und das war schon cool. Mit unseren 14, 15 Jahren, grob geschätzt. Ich weiß es nicht mehr genau. Das war aber eben so wenige Jahre, nachdem der Film rauskam. Und der hatte schon ordentlich Kultstatus auf den Schulhöfen. Ja, ganz klar.
Also du hast ihn schon gesehen. Da war der Name Jean-Claude schon eher ein Begriff als wie bei mir.
Das ging dann ja auch relativ schnell bei Jean-Claude, wenn man da mal schaut, was er noch so gemacht hat in den Jahren danach. Aber das wollen wir dann in der Top 5 natürlich, falls ich dich davon überzeugen kann, dass er 5 gute Filme gemacht hat. Es kam ja dann Cyborg raus, es kam ja dann Leon raus, es kam mit Stählerner Faust.
Da gehen wir später mal drauf an, das können wir
und
wirklich.
Und dann natürlich Universal Soldier, da war der dann der Star, absolut. Da war der auf seinem Hoch und kurz danach kam ja auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Hard Target. Ihr könnt den Film übrigens Bloodsport auf Prime Video für lau gucken im MGM Channel. Das ist also möglich. Oder ihr macht so wie der Per und ich. Wir haben den in einem sehr, sehr schönen Format. Per, können wir direkt mal kurz einsteigen. Welches hast du?
Noch die normale Blu-ray. Die Betonung liegt jetzt tatsächlich bei noch.
Okay, du hast ja also noch nicht von 84 einmal die schöne Hardbox gegönnt oder das Mediabook.
Nee, weil dann hätte ich jetzt immer noch die gleiche Scheibe hier stehen. Ich habe tatsächlich den Film mal als Original VHS gehabt.
Oh ja, da können wir direkt mal
Da
kurz
kommen
in die
wir dann
Kabale
gleich,
gehen. Ja.
ja, da können wir gleich gerne was zu sagen. Dann habe ich ihn mir halt als Kinowelt DVD geholt, wo sogar noch die Lobbykarten bei waren, also für andere Leute dann Ausgangsfotos. Und dann hatte ich
Das
mir
war auch mit dem Videocover.
ja, und dann halt jetzt dann die normale DVD vor, ich glaube, 2, 3 Jahren geholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte dann nicht widerstehen, wo ich dann bei Cape Light die Ankündigung gehört habe, dass die neu gemastert mit wesentlich mehr Zusatzmaterialien, weil die Blu-ray hat ja gar nichts außer dem Film, den Film dann tatsächlich im Mediabuch rausbringen. Und da habe ich mir gedacht, schlägst mal zu, bestellst mal. Der Film sollte ja im November, Dezember rauskommen. Und kurz vor Veröffentlichung haben die Leute dann bei Cape Light, glaube ich, ein neues 4K-Master gefunden, sodass der Film im April oder Mai erst rauskommt. Und auf diese
Ta
Veröffentlichung warte ich dann.
tatsächlich ist ab April und anlässlich der Cape Light Veröffentlichung wird er am 31.03. in ausgewählten Kinos laufen, Per.
Was hast du am 31.03. in einem ausgewählten Kino vor?
Ich habe schon 3 rausgesucht in unserer Nähe. Freitagabend ist das, Per. Ich habe Zeit.
Ich glaube, ich werde mir Zeit nehmen.
Ja. Also die Chance am 31.03. Lass uns mal kurz rechnen. Diese Folge erscheint vor dem 31.03. Ja,
Diese
gut.
Folge wird vor den 31.03. erscheinen, ja?
Also trommeln wir nochmal ganz doll für den 31.03. Dann
In
nehme ich
ausgewählten Kinos?
in ausgewählten Kinos, schmeißt mal selber Google an. Könnt ihr Bloodsport im Kino sehen? Und das sind tatsächlich nicht wenige Kinos. Also gerade in meinem Umkreis sind nicht jetzt an jeder Ecke in jedem Kino der Film drin, aber 4 Kinos hier im Umkreis von 50, 60 Kilometer, das ist völlig in Ordnung.
Du wirst lachen, da werde ich mich richtig wie Bolle drauf freuen.
Ja.
Und warum kommen wir gleich mal zu? Aber du wolltest gerade noch was zu
Ja.
Covern sagen.
Ja, ich denke, auf den Film kommen wir gleich, aber viele werden ihn kennen, deswegen ein bisschen halten wir die Spannung hoch. Video. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, hast du das klassische Video von Canon gehabt mit dem klassischen Cover oder hattest du irgendeine besondere Fassung?
Nee, ich habe tatsächlich immer das klassische Cover gehabt, außer bei der Blu-ray, die hat halt das amerikanische Cover, was ich nicht so toll finde, weil das ist dann halt so ein einfaches Szenenfoto.
Das klassische Cover heißt mit dem roten Bloodsport-Schriftzug, wie Jean-Claude
Das
beschrieben
Gemalte von
hat.
Renate Cassaro, wenn du das
Mit
jetzt
der,
meinst.
ja, genau. Der härteste Kampfsportfilm aller Zeiten steht
Und
da
für die, die
drauf.
uns zusehen, ist gerade eingeblendet gewesen.
Ja, genau. Also, ihr merkt, ich gebe dem Per gerade Vorlagen für unseren YouTube-Channel, wo ihr noch mal ein bisschen mehr bekommt als beim Podcast-Hoster, weil wir da zum Beispiel jetzt die Covers gerade einblenden. Ja, genau. Und dann bist du umgestiegen auf DVD. Die gab es ja auch unter anderem von Cape Light. Das war das gleiche Cover. Und
Kinowelt war das.
beim Blu-ray bist du jetzt aber mit einem anderen Cover unterwegs. Das ist das, wo Jean-Claude da so muskulös steht und
Ja, das ist jetzt das FSK-Cover, was du dann meinst. Dieses leicht bläuliche war da, glaube ich, ne?
ja, genau.
Nee, das an US-Cover ist auf als Wendecover bei. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie sieht das nochmal aus. Genau, das ist aus dem Finalkampf mit Chun Li, wo er den so schön anspringt. Das ist einfach ein
Okay.
Szenenfoto. Ist bei uns sogar als Ausgangsfoto genutzt worden.
Ja, können wir auch gerne mal hier einblenden an der Stelle.
Schon geschehen.
Ja. Ja, und wir freuen uns natürlich jetzt sehr auf die Cape Light Veröffentlichung, weil die auch schon die Jungs von Cape Light für eine gewisse Qualität stehen. Das wird schon gut werden.
Aber weißt du, worauf ich mich nicht gefreut habe? Oder worüber? Über die Kaufhausversion dieses Films.
Lass uns bei Versionen bleiben. Kaufhausversion. Dieser Film ist ab 18 gewesen und ist er immer noch. Anders als viele andere Filme, die mit der Zeit runtergeratet werden, bleibt der hart bei einer 18er-Freigabe. Jetzt so für dich. mit dem, was teilweise ab 16 heute läuft, ist hier eine 18er noch gerechtfertigt oder ist das aus der Welt?
Es ist in meinen Augen etwas aus der Welt, wobei, wenn wir jetzt den Charakter von Chun-Li nehmen, also wo ich den Film gesehen habe, also ist es mir auch wieder aufgefallen, die Figur hat schon eine sadistische Freude daran, Leuten Schmerzen zuzufügen. Und es kommt ja während eines seiner Kämpfe auch zum Todesfall eines seiner Gegner. Und ja, den hat das, also du hast der Figur gesehen, der A, ziemlich ungerührt, dass da einer gestorben ist. Und ja, wie soll ich sagen, der fand das sogar richtig geil.
Und das könnte auch so der Grund sein, neben ein, zwei saftigen Szenen, dass der ab 18 rausging.
Ich glaube weniger, das sind das die saftigen Szenen. Also du meinst wahrscheinlich die Sache mit dem Schienbein.
Ja, genau, das ist ja die kultige Szene, die auf dem Schulhof, die als erstes erzählt wurde. Oh, das Schienbein und dann ist es durch. Ja.
Ja, aber ich denke, das ist nicht das Problem. Ich denke mal, es ist wirklich die Figur Chun-Li und seine Einstellung zur Gewalt, zum Tod oder sagen wir es so, die sadistische Veranlagung der Figur. Ich denke mal, das ist der Grund, warum der vielleicht immer noch ab 18 ist. Wobei auch da, ja, kann auch sein, dass der demnächst mal neu geprüft wird, aber ich denke mal, so leicht werden die den nicht auf 16 setzen, sondern der bleibt schon auf 18.
Ja, ich seh halt immer, wenn man dann sieht, was so ab 16 mittlerweile alles frei ist, wird das hier wahrscheinlich auch locker gehen.
Ja, aber das sind dann meistens doch Filme, wo man sagt, die sind so weit weg von der Realität und ja, das sehe ich bei Bloodsport halt nicht.
Ja, das stimmt, das ist sehr reell. Per, weißt du noch, also Bloodsport geht ja 92 Minuten als Film. Weißt du noch, wie lang deine Kaufhausfassung ging? Ab 16, oder?
Ich habe tatsächlich diese Kaufhausfassung geschenkt bekommen. Ja, und die ging knapp 70 Minuten und hatte allen Sehwert entzogen gekriegt. Es war sogar so krank, dass A, natürlich die Sache mit dem Schienbein nicht mehr existierte. Die Tötung des einen Gegners von Chun-Li hat nicht mehr existiert. Und manchmal hat man sich gewundert, warum ist auf einmal die Matte, worauf die kämpfen, blutig. Und das Geilste war dann der Freund von Jean-Claude Van Damme, der Catcher, der Wrestler. Der hat einen Kampf begonnen, auf einmal war der Kampf zu Ende und der hat einen blutigen Oberkörper gehabt.
Und
Vom
du
Blut
wusstest
seines
halt nicht
Gegners
wovon,
besser.
ne? Genau, da
Und du
brüllt
hast
er
dich
noch,
gefragt,
irgendwie
warum?
steh auf, du Idiot. Ja, und der hat so ein bisschen Blut so am Oberkörper, aber du weißt gar nicht, was passiert, ne?
Ja, also es ist wirklich allem beraubt worden. Alles, was also mit dem Training fehlte, sehr viele Kämpfe fehlten. Und also es war nicht anschaubar. Es
Ja,
war nicht
es
anschaubar.
gibt da noch eine etwas weniger schlimm gekürzte Fassung, eine Fassung, wo man für das Fernsehen noch mal 10 Minuten runtergekürzt hat, aber nicht 20, aber trotzdem noch schlimm genug und auch da fehlt eine ganze, ganze Menge. Unter anderem auch die Szenen, die du gerade genannt hast, aber auch ein paar andere Szenen, ne? Also auch ganz viele Attacken mit den Beinen gegen die Köpfe und solche Geschichten, das ist alles raus. Wenn Bolo den einen da so in diesen Schwitzkasten nimmt, ja, also Chong-Li.
Sagen wir es mal so, die Kaufhausversion hätte einen anderen Titel kriegen müssen, die hätte einfach nur noch Sport heißen dürfen.
Ja, na, genau. Ja, aber Gott sei Dank, 92 Minuten, die ungeschnittene Fassung könnt ihr eben auf einem Medium oder eben bei MGM Channel von Amazon euch reinschrauben, ist völlig uncut. Und per, jetzt gehen wir natürlich mal rein, was den Film ausmacht. Wie immer gibt es von mir so ein bisschen mal ganz kurz, notdürftigst etwas an Inhalt. Dazu bedienen wir uns immer gerne Klappentexten oder Zusammenfassungen von OFDB. Frank Dux, gespielt von Jean-Claude Van Damme.
Tu mir einen Gefallen. Der Mann heißt Dux.
Dux.
Das ist ein Synchrofehler, den finde ich schrecklich.
Ha, ich hab's aber so betont, dass du direkt drauf eingestiegen bist. Furchtbar, oder? Also
Ja.
Frank Dux. Ja, war bei einem japanischen Sensei als Kind, gespielt von Roy Chiao, hat dort gelernt und nahezu alle Kampfstile perfekt gelernt, beherrscht diese hervorragend und reist nach Hongkong, um dort zu Ehren seines Meisters an einem hochgeheimen Wettbewerb im Vollkontakt teilzunehmen. Ja, und davon sind die aber wenig begeistert und deswegen werden zwei Agenten, unter anderem Forrest Whitaker übrigens, mitgeschickt. Ja, trotzdem kann er natürlich die abschütteln und sich dann eben in diesem gefährlichen Vollkontaktwettbewerb stellen und sein Hauptgegner ist der Titelverteidiger, gespielt von Bolo Yeung, den wir ja auch schon mal in den letzten Podcast-Folgen hatten. Ja. So viel zur Handlung. Ich glaube, mehr muss man nicht erzählen, oder?
Muss man nicht. Also, ein paar Sachen fehlen mir eigentlich in dieser Zusammenfassung. Aber okay, man kann den Film ja auch nochmal in Ruhe gucken. Ja,
man kann natürlich noch sagen, dass er zwischendurch noch zur Army gegangen ist, wo er Soldat war, ja.
Und man kann natürlich das Wesentlichste fehlt mir hier.
Bitte?
Für mich fehlt gerade das Wesentlichste.
Dass er seinem Sensei am Krankenbett zur Hilfe eilt?
Nein, das, was man mit uns, wo man uns so alle, ja, veralbern wollte, verarschen wollte. Meine beliebteste Lüge bei Filmen, nach einer wahren Begebenheit.
Ja, erzähl mal, was hat es damit auf sich?
Was soll man da großartig erzählen? Was hat es damit auf sich? Der Film spielt ja angeblich nach einer wahren Begebenheit des Frank Dux, der an diesem Kumite teilgenommen hat, der einer der größten Kampfsportler aller Zeiten ist, der irgendwie Rekorde hält für den schnellsten Knockout, mit der Faust, mit den meisten Knockouts hintereinander in einem Turnier. Ich glaube, das waren über 50 Stück. Und diesen Frank Dux gibt's tatsächlich. Der hat sogar in dem Film Jean-Claude Van Damme trainiert. Und wer jetzt wirklich den absoluten Übermenschen des Kampfsport erwartet, dem kann ich schon mal sagen, es gibt eine Doku über Frank Dux. Und wenn ihr den seht, werdet ihr sehen, dass Stefan Seal, wie ich ihn zu nennen pflege, in seiner aktuellen körperlichen Verfassung eine größere Leistung bringen dürfte als Frank Dux. Hm. Für die Leute, die nicht wissen, wen ich meine Steven Seagal.
Du meinst den Lord. Wissen,
ja, ich meine der, naja, ist egal, komm. Du kennst meine persönliche Meinung zu Stefan Seal.
Ja, du bist nicht der größte Fan.
Nein. Also eine
bis zu einem Top Tag, 5. Wo wir eine Top 5 mit ihm machen und ich dich vom Gegenteil überzeugen kann.
Ja, weil ich nach dem vierten Film aussteige. Aber ist jetzt nicht das Thema. Nein, es sind so viele Lücken in dieser Geschichte des Frank Dux. Das ist so herrlich. Bis heute ist keiner seiner Rekorde nachgewiesen worden. Das ominöse Kumite, an das er teilgenommen hat, was er auch gewonnen hat und angeblich, glaube ich, 2-3 Mal. Dafür gibt's keine Belege. Es gibt dann von ihm die Mitteilung, dass er ja eine eigene Kampfsportart entwickelt hat, die keiner kennt. Es gibt keine Schulen. Angeblich würde er diverse Special Forces trainieren. Keiner weiß was davon. Also der Mann ist in meinen Augen die lebende Legende des Baron Münchhausen im Kampfsport.
Er hat es auf jeden Fall geschafft, sich hervorragend zu vermarkten. Das kann man, glaube ich, sagen, oder?
Ja, und aus dem Nichts sich so zu vermarkten, dass eine Firma wie Canon, die ja damals schon im Straucheln geraten war, sogar einen Film über seine Geschichte gemacht hat.
Also es gibt das ja schon so ja auch Parallelen, nicht vergessen. Also den Sensei, den gab's schon, diesen Tanaka, ja, das ist schon etwas, er war auch tatsächlich er hat gedient als Soldat, er war in der Marine tatsächlich, auch das stimmt, hat sogar die Medal of Honor damals bekommen, ja. Aber dann wird's halt auch so ein bisschen schwierig, ne? Also er hat halt einen schwarzen Gürtel in Taekwondo und auch in anderen Kampfsportarten gehabt. Aber dass das noch so wirklich richtig dann viel mit dem zu tun hat, was da passiert, gerade das Thema Kumite, Angeblich soll das damals auf den Bahamas in den 70er stattgefunden haben. Das sind so seine Aussagen, ne?
die noch mal keiner belegen kann.
60 Runden Wettkampf Turnier, ja. Was angeblich immer geheim gehalten wurde und er war 5 Jahre dabei. Und er hat erst in den 80ern, Anfang der 80ern, im sogenannten Black Belt Magazine, das ist ein, ja, so ein Kampfsportmagazin gewesen, hat er dann eben all diese Stories erzählt. Und aufgrund dieser Stories, die halt, ja, vom Wahrheitsgehalt schwer belegbar sind, hat man sich dann zu Bloodsport inspirieren lassen.
Ja.
Er war also angeblich auch laut eigener Aussage der Erste, der es gewagt hat, über diesen Event zu sprechen. Und er war derjenige, der 56 Knockouts hatte, den schnellsten Knockout mit 12 Sekunden. Also das sind so diese Stories. Ich will jetzt nicht sagen Lügen oder so. Wir wissen es ja nicht, die da aber so erzählt wurden.
Also wenn du die Doku siehst, der schnellste ist er nicht. Also ich möchte nicht sagen, dass der keinen Kampfsport kann. Damit kann ich mir jetzt keine Meinung
Ja,
zu
hat mehrere
bilden,
schwarze
aber
Gürtel, also das ist belegt, von daher kann man
der
sagen,
schnellste ist er halt nicht.
ne, das wird schon passen. Ja, lassen wir es mal so stehen. Er war aber auf jeden Fall hier bei Bloodsport dabei als Kampfkoordinator. Das haben sie also dann auch arrangiert, um da ein bisschen mit werben zu können.
Ja, aber bei Bloodsport finde ich es halt genial, dass du allein in der Eröffnungssequenz auch ultra viele Kämpfer gezeigt kriegst, die du auch im Turnier zu sehen kriegst, die auch alle einen anderen Kampfstil haben. Du hast welche dabei, die ganz klassische Martial Arts machen. Du hast welche dabei, die Monkey Kong Fu machen. Du hast welche dabei, die die brasilianische Kampfsportkunst beherrschen und, und. Du hast den Wrestler dabei, der irgendwie gar nicht passt, der wirklich so als Comedy-Relief da ist. Und ja, aber der Tenor des Films ist halt wirklich zack, zack, zack. Hier geht's um die harten Sachen.
Ja, gehen wir mal in die harten
Und
Sachen rein. Also Frank Dukes, gespielt von Jean-Claude Van Damme, verspricht dem Sensei Tanaka, für den es übrigens auch keinen historischen Beweis gibt, dass es den wirklich gegeben hat. Auch nur eine lustige Anekdote. Dukes hat immer erzählt, der wäre in Japan gestorben und um dann irgendwann zu sagen, er hat eine Todesurkunde, der wäre in Los Angeles gestorben. Also er widerspricht sich doch gerne selbst. Auf jeden Fall verspricht er dem dieses Kumite, so hast du es ja schon genannt. Also diese Vollkontaktmeisterschaft in Hongkong, nicht auf den Bahamas, wie das Frank Dukes gesagt hat, ausgerichtet von der Bruderschaft des Schwarzen Drachen zu gewinnen. Die Army findet das ungeil, deswegen bringen die ja hier die beiden Agenten an den Start, aber die können das halt nicht wirklich verhindern.
und das ist auch so eine Sache, die habe ich nie in dem Film verstanden. Warum finden die das so, wie du gerade gesagt hast, ungeil?
Ja, keine Ahnung. Also die wollen es halt verhindern, weil sie vielleicht nicht wollen, dass da einer ihrer von der Army, ja, hier ist es jetzt die Army und auch nicht mehr die Navy, auch da eine Veränderung daran teilnimmt. Anders kann man das ja nicht erklären. Rawlins und Helmer, so heißen die beiden, gespielt von Forrest Whitaker, den ich sehr schätze, Norman Burton, ja, auch ziemlich blass in der Rolle. Ja, die können das nicht verhindern und er freundet sich sehr schnell mit einem Boxer an, Ray Jackson. Ja, gespielt,
Wrestler.
ja, Boxer, Wrestler, gespielt von Donald Gibb. Beeindruckender Typ, muss man sagen, so wie er da rüberkommt in dem Film. Ja. Ist tatsächlich der Donald Gibb als Schauspieler, war ein erfolgreicher Basketballer und auch Footballer. Im College-Bereich und hat das halt als diese Rolle. Es ist halt auch jemand, der ein besonderes Aussehen reinbringt. Aber der hatte noch viele Gastauftritte in Serien wie Knight Rider, MacGyver, Magnum, Pacific Blue, Akte X, A-Team haben wir ihn gesehen bei Cheers. Also X-Factor, Simon, der ist da überall schon mal durchgelaufen. Und da gehen wir später drauf ein. Er war auch durchaus bei Bloodsport 2 zu sehen, aber Das ist was für am Ende zum Rausschmeißen, Per. Aber der.
Der war aber, Moment, aber er war auch in einer meiner Lieblingsfilmreihen dabei.
Oh, ich bin gespannt.
Ja, Die Rache der Eierköpfe, Revenge of the Nerds.
Okay, ja, gut. Ja, wäre jetzt nicht mein Liebling, aber okay, er war dabei, ja, das stimmt. Auf jeden Fall Freunden die sich so ein bisschen an. Ja, und dann beginnt das Kumite auch schon, ja. Und man kann sehr schnell erkennen, Per, und das war damals halt auch neu, dass die Kämpfe doch schon ziemlich blutig sind. Ne?
Wobei, eine Sache muss ich aber erwähnen, weil die fand ich im Kino schon so genial. Und zwar, die müssen sich ja vor dem Kumite erstmal vorstellen, wer sie sind und für welches Haus sie kämpfen. Dementsprechend passt für mich der Wrestler da nicht rein, aber egal. Und dann sagt er ja, er gehört zum Haus Tanaka und die sagen, nee, kannst du nicht sein, weil so, so und so. Und dann soll er einen bestimmten Schlag ausführen auf so einer aufgetürmten Ziegelstein. Und das fand ich dann immer so nett, wenn die dann sagen, ja, such dir einen aus und da oben links der und der will gerade zuhauen. Nee, nee, nimm einen von unten und der haut dann auf die Ziegel und nur der untere zerplatzt. Ist in dem Moment noch nicht lustig, klar, aber dann kommt Donald Gibb irgendwann an und sagt, ja, such dir auch einen aus, der zeigt auch auf einen, der trümmert auf die einen und auf den er gezeigt gekriegt hat, der ist nicht kaputt gegangen, meinte, siehst du, keinen Kratzer.
Ja.
Das ist so geil rübergebracht von ihm, fand ich immer wieder schön. Aber bitte weiter.
Ja, ich wollte eigentlich jetzt schon mit dem Kumite beginnen. Ja, also man merkt, dass das schon auf die Fresse ist, ne? Also ist schon ziemlich blutig.
Die geben sich richtig.
Das ist also von Kampf 1, von der ersten Szene an wirklich zu sehen, das ist hier keine Spaßveranstaltung, sondern hier ist wirklich auch so in der Art, wie es gefilmt ist, Vollgas. Und der große Favorit auf den Titel ist ja natürlich Chong Li.
Chong Li, Chong Li, Chong Li.
Gespielt von unserem
Entschuldigung,
Freund
das ist drin.
Bolo Yeung. Genau, ist halt ein genialer Chen, Yang Tse, wie er später dann hieß, Bolo Yeung, der ehemalige Bodybuilder, wir haben ihn ja schon mal ein bisschen beleuchtet, verkörpert hier den Oberbösewicht, das was er halt am besten kann, böse sein, groß, böse.
Böse gucken, böse schlagen, böse sein.
Ist der große Favorit, wird immer sehr schnell gewinnen, extrem rücksichtslos dabei. Ja, also relativ schnell merkt man, wenn Frank da was reißen will, muss er es irgendwann mit Chong Li aufnehmen. Frank gewinnt seinen ersten Kampf aber super schnell und man merkt, dass Chong Li auch schon ein bisschen aufmerksam wird.
Ja, natürlich, er hat gerade seinen Rekord gebrochen.
Ganz genau, Per, da wollte ich drauf hinaus.
Das macht ihn pisst.
Ja, also hier nimmt man tatsächlich Frank Dukes Schilderungen, Märchen, whatever, mit den 12 Sekunden K.O., und zeigt das hier im Film. Ne?
Und zwar sehr beeindruckend zeigt man das.
Ja, erzähl doch mal.
Ja, das ist wirklich. Ja, was soll man denn groß erzählen? Es wird wirklich auf dir weiß gemacht, dass Jean-Claude Van Damme nicht nur ein begnadeter Kämpfer ist, sondern auch die schnellste Faust von
Mexiko.
Hongkong.
Nee, Hongkong. Ja.
Ja, das wollte ich jetzt gerade weglassen halt, ne? Nein, aber. Es ist in seiner Einfachkeit des Spiels, in seiner Einfachkeit der Handlung halt alles so simpel und banal gestrickt, dass du halt als Mann, der auf diese Art Filme steht, oder als Jugendlicher sofort gebannt bist. Es ist einfach von der Handlung super einfach.
Ja, du kommst halt sehr gut rein.
Und schucken.
Du kommst halt sehr gut rein. Innerhalb von 20, 25 Minuten ist eigentlich klar, wer ist hier der Gute? Wer ist hier der gute Sidekick? Wer ist der Oberbösewicht? Und auf die Fresse und Blut und Vollgas. Also eigentlich ist man schon drin, ne?
Ja.
Also man muss auch dazu sagen, alle Charaktere sind schon sehr stark
schwarz-weiß gezeichnet.
Stark dargestellt, schwarz-weiß gezeichnet, genau, damit man eben auch schnell reinkommt. Ja, und dann geht das Turnier so weiter, Per. Und das Tolle ist ja, dieser Film spielt weitestgehend auch im Turnier. Das gefällt mir ja, dass der keine x unnötige Nebenhandlungen hatte, sondern ganz viel sich im Turnier abspielt.
Und das ist die Sache, die ich gerade bei Filmen, die sich um ein Turnier drehen, immer wieder bemängeln muss, dass dieses Turnier so gut wie nie zu sehen ist. Und das Schöne bei Bloodsport ist einfach, du hast nicht nur das Gefühl, es dreht sich bei dem Film um ein Turnier, sondern du siehst auch gefühlt das ganze Turnier. Du hast, ich sag mal, du kennst ja diese typischen Montage-Szenen, wo gezeigt wird, wie der Held trainiert, wo du im Schnelldurchgang seinen Werdegang als die Maschine dann erlebst, zu der er dann werden soll, damit er den finalen Kampf gewinnt. Mhm. Und diese Montage hast du hier nicht in Form von wegen, du siehst sein Training, sondern du hast hier die Montage, in dem du wirklich Ausschnitte, und das ist das Schöne, du siehst nicht die ganzen Kämpfe, du siehst Ausschnitte, du siehst ein Highlight-Video eigentlich von diesem Turnier. Du hast wirklich das Gefühl, dass da, wer weiß, wie viele Teilnehmer sind, weil du immer unterschiedliche Paarungen siehst. Du siehst zwei, drei Kämpfe mal länger, das ist dann von Gibb der Kampf, das ist der erste Kampf von Jean-Claude, das ist ein Kampf von Bolo, wo du dann ein bisschen mehr von siehst, aber im Großen und Ganzen siehst du das Turnier als Clipshow, als Highlight-Clipshow wohlgemerkt, was dir aber dann als Zuschauer dann wirklich das Gefühl gibt, du siehst auch das Turnier.
Ja, du bist halt, wie gesagt, direkt drin und es ist klar, wer die drei Hauptprotagonisten von den Kämpfern sind. Alle anderen Kämpfer operieren am Rand als Opfer, ja.
Ja, noch nicht mal als Opfer, muss ich sagen. Du siehst einfach, das sind auch Leute, die gekämpft haben, die haben gewonnen, bis die dann bei Jean-Claude oder Bolo landen.
Genau.
Und das finde ich halt das Tolle, dass du wirklich auch so einen kleinen Verlauf in diesem Turnier hast, den man folgen kann, wenn man will. Und im Gegensatz zu anderen Filmen, wo es um ein Turnier geht, geht es eigentlich nur um den Hauptbösewicht und den Helden, wo du ein paar seiner Kämpfe siehst. Und es wird nur am Rande erwähnt, da sind noch andere Kämpfe. Oder du musst es dir zusammenreimen, weil die ja immer andere Gegner haben, um am Ende das Gut gegen Böse aufeinandertreffen kann, halt andere Leute auch besiegt haben. Aber das eigentliche Turnier nimmst du nicht wahr. Und das finde ich das Schöne halt bei Bloodsport. Durch dieses Highlight-Clip hast du wirklich das Gefühl, du siehst das gesamte Turnier. Du nimmst an dem Turnier teil und kannst auch dem Turnierverlauf folgen. Das finde ich halt so schön.
Ich finde, ja, das ist super. Und was ich halt toll finde, es geht relativ früh zur Sache in dem Film. Du hast wenig Nebenhandlungen. Zwar wird der Schauplatz Hongkong auch mal gezeigt, was ich sehr schön finde, du, dieses sehr Lebhafte an Hongkong, diesen vielen kleinen Gassen und den Lädchen und so weiter, alles nett, aber es ist nicht so, dass das der Hauptteil des Filmes ist und ab und zu zeigen wir jetzt mal was aus dem Turnier. Nein, nein, das Turnier steht hier wirklich im Vordergrund und ich finde halt auch toll, wie man hier zum Beispiel den Einsatz von Zeitlupe gehabt hat, bei besonders spektakulären Moves. Wie gesagt, ordentlich hart geht's auch zur Sache. Also das ist eigentlich wunderbar inszeniert.
Ja, und was auch hier schön ist, finde ich, diese beiden Nebenhandlungen. Einmal die Sache mit dem Militär, mit den beiden Agenten, die den Frank Dux da wieder zurückholen sollen. Und diese Love-Interest-Geschichte, die werden so kurz gehalten, dass du weißt, ja, die sind da, die erfüllen so ein bisschen auch ihren Zweck, aber die ziehen den Film nicht unnötig in die Länge.
Nee, gar nicht.
Du bist immer sehr schnell wieder bei dem Hauptthema, halt dem Turnier.
Ja, ja. Und in dem Turnier, was ich noch sagen wollte, finde ich klasse, dass die Kämpfer eine sehr breite Masse abdecken. Also du hast wirklich alle Größen, Hautfarben dabei. Du hast verschiedene Kampfsportarten, ob das jetzt hier irgendwie Karate ist, ob das Sumo-Ring ja sogar ist. Wrestler hatten wir, Boxer, Kickboxer, es ist irgendwie alles drin. Also so ein Clash der Stile und das finde ich halt hier für den Aufbau auch richtig gut gelungen, ja. Dass du halt sehr große, massive hast, du hast schnelle, wendige, alles ist dabei.
Ultimate Fighting.
Ja, im Prinzip war es das.
Fehlt nur der Käfig. Nein, aber Scherz beiseite. Ja, das ist aber das, was mir gerade an dem Film gefällt. Dieses schnell bei der Sache sein, weißt du? Mich nicht mit irgendwelchen Handlungsstücken belästigen, muss man in dem Fall sagen, die mich bei einem Film dieser Art eh zu Videozeiten zum Vorspulen animiert hätten. Sondern das ist alles so kurz knackig, dass du sagst, ja, kann ich mal laufen lassen, damit ich weiß, worum es geht und schon geht's weiter.
Ja, ich hätte es ja vorhin halt gesagt, bei diesem Film 90 so schön. Minuten, also ist ja egal, ob wir diese Geschichte mit seinen Soldatenkumpels nehmen, die das verhindern sollen, oder hier auch sein Kumpel Ray, der dann gerne mal ein Bierchen trinkt und so. Das ist alles irgendwie immer kurz gehalten. Und dann hast du diese Love-Interest-Geschichte mit der Reporterin schon mal erwähnt. Auch da keine Schnulzen-Romanze ewig lange, sondern alles kurz am Rande. Auch Hongkong immer nur so kurz. Also es ist, im Endeffekt gibt's halt vor allem auf die 12.
Ja, es geht hier halt um das Turnier.
Ja, genau. Und das ist etwas, was Atmosphäre aufbaut, rundum in diesem exotischen Szenario mit diesen unterschiedlichen Fightern. Und das macht diesen Film halt einfach auch zu dem, was es ist. Es ist, Film 1, ne? Wenn man über sich überlegt, für ein ganzes Genre. Denn danach ging ja 10 Jahre locker eine Flut von Filmen los, per die irgendwelche Turniere im Mittelpunkt hatten.
Ja.
Weil man ja natürlich hier damit einen Riesenerfolg hatte, gab es da doch schon sehr viele Trittbrettfahrer.
Ja, obwohl der Film eigentlich ja fast kein Erfolg geworden wäre.
Nee, das stimmt, genau.
Aber das darf man ja auch nicht vergessen, warum ist dieser Film ein Erfolg geworden? Weil ein gewisser Jean-Claude Van Damme zwei Sachen wusste. A, ich möchte Karriere machen. Und B, wenn dieser Film floppt, habe ich keine Karriere, also muss dieser Film erfolgreich sein. Und hat ja mehrere Sachen getan, damit dieser Film auch Erfolg haben wird. Das eine ist ja, dass er, wo der Film dann ins Kino kam, um da erstmal vorzugreifen, selbstgemachte Flyer gedruckt hat und die bei diversen Parkinglots, wollte ich sagen, wie heißt es auf Deutsch, Parkplätzen, vor Kinos, vor Supermärkten, unter den Scheibenwischer der Autos geklebt hat oder gesteckt hat, um auf den Film hinzuweisen, weil sonst das keiner gemacht hätte. Und B, hat er was anderes gemacht, und zwar der Film, du sagtest ja schon, der ist 1988 im Kino gekommen, gedreht wurde der aber 2 Jahre vorher. Und wäre fast weggesteckt worden, weil der Film muss wohl in der Urfassung grottenschlecht gewesen sein. Und Jean-Claude Van Damme ist halt hingegangen, wie seinerzeit auch mal James Cameron bei Piranhas 2 war es, und hat den Film selber komplett neu geschnitten. Und hat genau das gemacht, was wir gesagt haben, was uns gefällt. Hat diese ganzen Nebenhandlungen gekürzt. Hat ellenlange Kämpfe runtergeschnitten zu diesen Highlight-Clips, weil, ja, es sollte ein ganzes Turnier abgebildet werden, aber die beiden Hauptdarsteller, sprich Bolo Zheng und Jean-Claude Van Damme, wären dann in dem Film so gut oder in dem Turnier so gut wie nie aufgetaucht, weil die halt nur 2 Kämpfe gehabt haben. Und er hat halt richtig erkannt, nee, das muss man anders schneiden, anders inszenieren. Man muss sich schon auf die 2 Protagonist beziehungsweise auf den Protagonist und den Antagonist konzentrieren und hat also alles geändert, was nur zu ändern war in seiner Meinung, dass der Film rauskam, den wir kennen. Was natürlich zur Folge hatte, weil er auf das Rohmaterial zugegriffen hat, dass wir die Ursprungsfassung nie mehr sehen werden, weil die gibt's nicht mehr.
Aus guten Gründen. Wenn man ihm glaubt.
Ja, wobei... Ja, aber es hätte mich trotzdem mal interessiert, wie stark wäre der Unterschied wirklich gewesen. Also bei dem Kinopublikum ist der damals richtig, richtig untergegangen, beziehungsweise richtig verrissen worden, bevor halt Jean-Claude gesagt hat, dann mache ich das selber, weil ich will eine Karriere aufbauen, was er ja dann auch geschafft hat mit diesem Film.
Absolut. Und wer seine Karriere zementiert hat, ist Bolo Jung, der Hauptbösewicht. Wir wollen jetzt nicht hier den ganzen Film durchsprechen. Ihr solltet ja noch ein bisschen Spaß daran haben, ihn zu sehen. Was wir aber noch sagen können, es gibt dann Pair im weiteren Verlauf, wo schon einige ausgeschieden sind, das große Aufeinandertreffen von Ray Jackson, dem Kumpel von Frank, und Bolo, also Chong Li, als dem Top-Favoriten. Und dieser Kampf hat es doch sehr in sich. Wir wollen jetzt gar nicht so viel verraten, aber es wird ein saftiger Kampf auf jeden Fall. Und was ich hier toll finde, ist ein Element, das Chong Li das Stirnband von Ray Jackson mitnimmt. Ich muss sagen, als Jugendlicher, ich war fasziniert davon, weil ich das so derbe böse fand, was der da gemacht hat. Ab dem Moment hat er es dann auch wirklich geschafft, eine Heel für mich zu sein und nochmal so richtig Heat bei mir zu ziehen. Also ein richtiger Bösewicht. Wie kann er denn den nicht nur besiegen und auch noch so blutig besiegen und ja, wie wirklich skrupellos hart besiegen? Nein, er nimmt ihm auch noch das Stirnband weg.
Ein Wrestler bringt ein Wrestling-Element in einen Martial-Arts-Film.
Ja.
Und es hat bei dir geklappt.
Absolut, definitiv. War ich komplett eingezahlt drauf. Frank selber trifft dann auf Paco. Den Namen habe ich mir noch gemerkt vom Gucken, weil der ja Muay Thai kämpft. Und das finde ich persönlich ist eine ganz spannende Kampfart. Ja, und dann, ich denke, wir verraten nicht so viel, dass es am Ende nach einem Sieg gegen Paco dann im Finale dieses Kumite-Turniers zum großen Showdown kommt zwischen Frank Dukes und Chong Li. Ja, und dass das natürlich auch etwas ist, da spielt das Stirnband wieder eine Rolle. Ja, ich fand ich zum Beispiel.
Und mein Lieblingszitat kommt zum Tragen.
Und dein Lieblingszitat, sag es doch bitte nochmal.
Du hast meinen Rekord gebrochen und jetzt breche ich dich.
Ah, das ist ein Oldtimer der Zitate, oder? Also, wenn man die Top 50 Zitate aus der Filmwelt hat, ne, dann kommt das vielleicht noch nach Hasta la Vista, Baby, und es ist blaues Licht, was macht es blau leuchten? Aber direkt dahinter kommt dieser Spruch.
Ja, und das sind drei Sätze von dem ganzen Film, die Bolo Jang spricht.
Ja gut, er war jetzt nie derjenige, der ein Charakterdarsteller war.
Guckt euch Tiger Claws an. Immer noch mal wieder gerne erwähnt.
Ja. Am Ende bekommt der Sieger, wer immer das auch sein mag, das verraten wir hier natürlich nicht, das Katana-Schwert von der Bruderschaft des Schwarzen Drachen überreicht. Auch das soll angeblich so gewesen sein, laut Frank Dukes. Die Schwerter hat er nur dummerweise irgendwie nicht mehr. Ja.
Danke, ich wollte mich gerade fragen, wo sind denn die Schwerter abgeblieben?
Also so viel dazu, Per.
Warte mal. Über meinem Wohnzimmer, da hängt ein schwarzes Schwert, wie du weißt. Ja. Und ich weiß, es ist ein original asiatisches, weil es ist eine Fundsache von einem Kriegsschauplatz. Es hat eine schwarze Scheide.
Ja, zu Bolo vielleicht nochmal. Der war schon relativ alt in dem Film, Mitte 40. Der Mann mit der Todeskralle war ja schon 15 Jahre her.
Aber du siehst es ihm nicht an.
Du siehst es ihm nicht an und er spielt wieder mega gut den Bösewicht. Und das war Bolos Durchbruch endlich in Amerika. Und er spielte danach noch in einigen amerikanischen Produktionen mit, unter anderem auch in Geballte Ladung, wieder an Seite von Jean-Claude Van Damme. Also, super. Was man vielleicht noch sagen muss, dass dieser Film ein paar Besonderheiten hatte in der Produktion. Also man hat damals zum Beispiel in Hongkong in den Slums gedreht, weil es günstig war. Man brauchte keine Drehgenehmigung. Ja.
Und Canon.
Ja, Canon, genau. Da kommen wir nämlich gleich zu der zweiten Besonderheit. Und diese Slums gab es wenige Jahre später gar nicht mehr. Also Fans wollten dann in Hongkong in ihrem Urlaub sehen, wo das denn war. Wussten, dass diese Siedlung Hak Nam hieß, aber das wurde alles wenige Jahre nach dem Film abgerissen, tatsächlich. Per Canon, das ist doch ein gutes Stichwort. Wir sind ja beide irgendwo Canon-Fans ein Stück weit. Sag mal, welche Rolle spielte der Film für Canon, wo die ja sonst nicht unbedingt für diese Qualität bekannt waren?
Das Ding ist, also man muss sagen, ja, was heißt, wofür die nicht bekannt waren? Jetzt sag bitte nicht, dass die nicht dafür bekannt waren, auch mal einen Kassenmagneten zu haben.
Ja, aber auch das viele Ding war Sachen natürlich nicht die Qualität hat.
Ja, Canon hat sich halt vielfach versucht, das haben wir ja mal in so einem Canon-Special erwähnt. Und Bloodsport war natürlich einer dieser Filme, die im Kino schon einen moderaten Erfolg hatten, aber auf VHS ja, eine Gewalt war, die seines Zeichen in dem Moment gesucht hat. Also die waren wirklich damals das Ding an Tapes, wo du lange gewartet hast, dass du den mal ausleihen konntest, weil die waren immer wieder verliehen.
Ja.
Und das war natürlich gut für Ken, weil hat den natürlich auch zusätzlich Geld in der Kasse gespielt. Leider auch da muss man sagen, vielleicht zu spät, weil es sollten ja mehrere Filme mal kommen. Und hat nicht geklappt.
Hat leider nicht
geklappt. Die Zeit war vorbei bei Canon.
Jetzt sagt ihr euch, was meint der Per denn mit der Canon-Folge? Best of Canon Films. Und die Historie von Canon Films haben wir gemacht am 24. Mai 21. Per, schon fast 2 Jahre her, war Folge 11. Können da gerne mal reinhören. Ich glaube, da waren wir ganz gut drauf. Eine Sache muss man vielleicht noch zu Jean-Claude sagen. Jetzt ist er ja nicht der Hollywood-prämierte oder Oscar-prämierte Hollywood-Charakterdarsteller. Wer jetzt den Jean-Claude aus den 90ern im Kopf hat, der so leidlich gut schauspielert, dann von eurer Erwartungshaltung bitte nochmal ganz stark runtergehen. Das hier hatte nicht viel mit Schauspiel zu tun, was er gemacht hat, sondern das war eher so, ich gucke räudig in die Kamera und ich kämpfe. Also.
Ja, komm, räudig würde ich nicht sagen. Also, er war zu der Zeit noch der Schöling und er hat noch ein bisschen so auf.
Hey, also, schauspielerisch war das schon ziemlich unter aller Sau, der Film.
Ja, aber haben wir damals Filme geguckt dieser Art wegen dem Schauspiel? Also, Entschuldigung, dann hätte ich nie einen Schwarzenegger und einen Stallone-Film gesehen.
Ja, das ist wahr. Ich sag's nur, das ist fair, absolut. Aber ich sag's nur, es ist nicht der Van Damme, der schon später dann auch ein bisschen besser geschauspielert hat. Erwartet das bitte nicht. Es ist schon nicht so toll.
Per! Also die schauspielerische Leistung eines Jean-Claude Van Damme war immer eine Geschichte voller Missverständnisse, nämlich ein Auf und Ab, eine Berg- und Talfahrt.
Ja, ist klar. Zur Berg- und Talfahrt, Per, ich glaube, wir reden hier eher von einem Berg und nicht von einem Tal. Was gibst du dem Film auf einer Skala von 1 bis 10?
Eine gute 8,7. Weil der Film, den kann ich heute. Also das ist das Schöne. Ich kann immer noch diesen Film von 1988 gucken und habe immer noch den gleichen Spaß wie 1988. Klar, es fällt mir so das eine oder andere Plothole auf.
Ja, also
deshalb ein paar Abzüge. Aber das Schöne ist, du kannst ihn noch gucken, ohne da zu sitzen. Das finde ich gerade wichtig beim Film diesen Alters und aus der Zeit, wo ich ihn damals gesehen habe, mit welcher Intention, ohne dass es mir im Nachhinein peinlich ist, boah, den habe ich mal gut gefunden.
Ja, der Film ist halt sehr einfach aufgebaut, das verstehe ich, klar. Aber wenn du dir die Martial Arts Choreografie anschaust, die Kameraschnitte.
Ich meine nicht das aufgebaut, da sind so ein paar Plotholes drin. Ich mag den Film nach wie vor, er macht mir Spaß, er unterhält mich. Und wenn der Film vorbei ist, da denke ich auch heute noch, das ist ein guter Film.
Absolut. Also ich würde dem sogar eine 9 von 10 geben. Ich finde, die Fights sind super aufgebaut. Da sind viele Produktionen heute nicht so stark wie diese. Wenn man halt den Rest so ein bisschen beachtet, ne, der eher fragwürdig ist. Nämlich so, ob das wirklich so die Geschichte von dem Herrn Dux war. Und dementsprechend
ja, aber
auch die Frage, auch so diese schlechte Schauspiel von Van Damme oder eben auch die Geschichte. Ja, was davon ist wahr, was es nicht davon war, die Nebenhandlungen. Das ist halt auch alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber der Film hat einen riesen Charme, finde ich. Und, was wir noch gar nicht erwähnt haben, der Sensei am Anfang wird ja von Roy Chiao, habe ich gesagt, gespielt. Wer dem nicht sagt, das war tatsächlich ein ziemlich gefragter Nebendarsteller in diversen Martial Arts Filmen. Unter anderem auch in mehreren Filmen mit Größen wie Jackie Chan oder auch Bruce Lee. Also das war kein Unbekannter, den man für diese Rolle relativ spät in seiner Karriere damals gewinnen konnte. Da war der Mann schon über 70.
Eine Sache möchte ich nur kurz noch zum Abschluss erwähnen. Es gibt tatsächlich noch Bloodsport 2, Bloodsport 3, Bloodsport 4.
Ja, ich weiß, die Chronistenpflicht, müssen wir da jetzt mal kurz drauf schauen und dann.
Ja, die haben jetzt alle nichts mit Bloodsport zu tun.
Aber es fällt jetzt ein böser Name. Wenn wir über schlechtes Schauspiel reden, reden wir jetzt über Daniel Bernard.
Ja.
Ein Schweizer Stuntman, der meint, er müsste Schauspielern.
Ja, und ich denke mal, die haben den damals nur engagiert, weil eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Jean-Claude da war.
Naja.
Aber tut euch selbst einen Gefallen. Ich habe mich damals gefreut. Oh, Bloodsport 2 muss ich gucken. Das Ding heißt auch im Original Bloodsport 2. Es versteht sich auch als indirekte Fortsetzung von Bloodsport. Nein, guckt es nicht.
Genau, also die Aussage muss ich gucken, müssen wir doch mal wieder ganz schnell kassieren. Umso erstaunlicher, dass der Daniel Bernard doch immer wieder mal Aufträge bekommt, wo er durchs Bild läuft und das bei wirklich sehr, sehr namhaften Produktionen, ja. Ob es jetzt zum Beispiel bei Red Notice war, wo er 2021 am Start war, bei Hobbs und Shaw, da war er auch, ist auch durchs Bild gelaufen, bei John Wick.
Ja, er ist halt ein guter Kämpfer und kann auch als Stuntman gut arbeiten, nur er kann keinen Film tragen.
Nein, ne, bei John Wick, dem ersten Teil, war er am Start. Also da sind schon, auch bei den alten Matrix-Filmen war er da als Agent Johnson dabei. Aber das ist halt super von dir zusammengefasst. Der Mann kann kämpfen, der Mann kann, ja, ich sag mal in gewisser Weise auch was transportieren, aber der Mann kann keinen Film tragen. Das ist das
Ich
Entscheidende.
sag mal so, er ist, weil wir heute das Wrestling so oft angesprochen haben, er ist eigentlich das Gegenteil von Hulk Hogan. Hulk Hogan konnte performen vor der Kamera, er konnte nur nie kämpfen. Aber lassen wir das Thema Hogan.
Ja, also tatsächlich ist lustig, wie es dazu kam, dass er da in diesem Film mitgespielt hat. Das lag daran, dass er bei einem Versace-Werbefilm mit Jean-Claude Van Damme eine Kampfszene improvisiert hat. Und daraus ist ein Bewerbungsvideo entstanden, als Stuntman. Und dadurch ist er überhaupt erst nach Hollywood gekommen und an diese Rollen gekommen, unter anderem in Bloodsport 2 bis 4. Wie gesagt,
Okay, wenn du sagst, wie Bernard an Bloodsport-Rollen gekommen ist, weißt du denn, wie Jean-Claude an seine Bloodsport-Rolle gekommen ist?
nee, das habe ich nicht rausgefunden.
Kennst du seinen Special Move? Wenn du jetzt nein sagst, dann bin ich
Ich
traurig.
behaupte, dass es der Spagat ist.
Genau. Ich weiß nicht, von welchen der beiden Cousins, vielleicht war es auch beiden, aber ich meine, er war nur entweder bei Gogram oder bei Michael, der ist in das Büro von einem der Golan-Cousins gegangen, hat den Spagat gemacht, nach dem Motto, ey, ich bin Schauspieler, guck mal, was ich kann. Die fanden den Spagat so geil und haben ihn dafür engagiert. Das ist so billig.
Total billig,
Das
ja.
ist so
Per,
billig.
deine Lieblingsszene in diesem Film?
Meine Lieblingsszene im Bloodsport? Oh, jetzt, das kommt wieder jetzt das primitive Tier in einen durch. Es ist tatsächlich der Schienbein.
Ja, da bin ich leider bei dir. Es ist total primitiv, aber ja, das ist es tatsächlich, ja. Es ist auch so.
Es ist die Szene, die nebenbei in der 16er Fassung nicht mehr drin
Nein,
war.
auch das ist in der 16er Fassung unter anderem nicht drin, wie so einiges halt, ne? Das hatten wir aber schon gesagt. Also
Halt, doch, ich habe noch eine Lieblingsszene. Wo Jean-Claude, ich glaube, es ist Kreide oder was auch immer er ins Gesicht geworfen kriegt, wo er da mit geblendeten, geöffneten Augen steht und hat dann die Hände so vor sich greifend nach dem Motto, ich taste die Luft ab nach meinem Gegner. Ist großes Schauspiel, aber es ist auch einer meiner Szenen, wo ich immer wieder dran denke muss, wenn, oha, jetzt kommt die geile Szene. Sieht heftig aus, aber es hat null Nährwert.
ja, das stimmt, ja. Also der Film ist voller toller Szenen, bitte nicht falsch verstehen. Die Fights sind, wie gesagt, großartig. Auch
Ich liebe diesen
die
Film.
Fights von Paco zum Beispiel, der wird ja auch mehrfach etwas prominenter gezeigt, wie er sich im Turnier nach vorne kämpft, wo man schon klar hat, ja, das wird einer sein, der wird gleich nochmal eine größere Rolle spielen. Die sind schon alle super dargestellt. Also das muss man ganz klar sagen. Es macht wahnsinnig Spaß, das zu sehen. Ich persönlich finde dann immer noch genial, wenn Bolo Jung gewonnen hat und dann dort steht und mit all seinen Muskeln post und dann auf den Gegner, der am Boden liegt, runterguckt. Das hat auch immer was. Das gibt es ja auch zwei, dreimal zu sehen. Es macht schon große Laune. Okay.
Es ist ein guter Film, also sagen wir es mal ganz kurz. Nicht umsonst bringt Capeline den nochmal raus und nicht umsonst ist die Nachfrage da riesengroß dran. Und wenn du sagst, am 31.03., ach, unterschwellige Werbung, geht mal ins Kino, Freunde. Am 31.03. kommt er im Kino.
Ja,
ich denke mal, wir werden da nicht alleine sitzen.
Nee.
Entschuldigung, nee. Wir werden da nicht alleine sitzen.
31.03. Per, wir sind raus für heute. Bloodsport, klare Rewatch-Empfehlung. Oder wenn wir hier wirklich welche dabei haben, die noch nicht gesehen haben, klare First-Watch-Empfehlung. Sei es bei Amazon Prime, im MGM-Channel, sei es auf einem Medium eurer Wahl, zum Beispiel auf der neuen Caplight-Medium. Das wird ja ein tolles Mediabook werden. Oder eben dann am 31.03. im Kino. Per, dann schmeiß uns noch mal raus.
Liebe Videofreunde, nachdem Sie den Kampfsport Ihrer Wahl gesehen, gehört und genossen haben, möchten wir Sie bitten, das Videotape zurückzuspulen, da sonst eine Strafgebühr von einer D-Mark bei Ihrem Videothekar fällig wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.
Ciao, tschüss.